Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Das Ganze wird in Datencentern stehen, das ist der Quantum Computer, und die Dinge werden vernetzt sein und man sucht sich da entsprechend heraus, was die bessere Maschine ist, um das Problem zu lösen.
Das sagt Dr. Heike Riehl, die am IBM-Forschungslabor im schweizerischen Rüschlikon die Quantencomputerentwicklung leitet. Und sie denkt schon ein bisschen an die Zeit, wenn dann Quantencomputer einmal zur Standardausstattung, zumindest in High-Performance-Rechenzentren, gehören werden. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber die Konzepte dafür werden schon entworfen. Peter Welchering, wie stark müssen denn die konventionellen Rechenzentren umstrukturiert werden, wenn die Quantencomputer dort Einzug halten sollen?
Die müssen schon erheblich umstrukturiert werden und die fangen auch schon mit den Arbeiten dafür an, weil das eben alles doch sehr kompliziert ist und länger dauert. Und in den Planungen der Rechenzentren sieht das dann so aus, dass neben den bisherigen Supercomputern für numerische Anwendungen wie etwa Simulationen dann auch noch neuromorphe Systeme für Anwendungen künstlicher Intelligenz Einzug halten und dann sind da auch noch Quantencomputer für bestimmte Optimierungsanwendungen und für quantenmechanische Simulationen. Die werden da also auch vor Ort sein und stehen. Und der Rechenzentrumsbenutzer, der teilt dann dem Vorrechner mit, welches Problem er lösen will. Und der Vorrechner, der wählt dann die entsprechende Bearbeitungssoftware und natürlich eben die entsprechenden Zielrechner aus, auf denen diese Bearbeitungssoftware läuft. Also der Vorrechner erhält dadurch wieder eine viel stärkere Bedeutung. Und das war ja auch so ein Konzept, das kennen wir, denn das hat die Rechenzentrumsarchitektur in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ja ganz, ganz stark beeinflusst. Und die ganzen Schnittstellen, vor allen Dingen zu den Quantencomputern, deren Standardisierung, die steckt allerdings noch in den Anfängen und da muss auch noch viel passieren. Die Rechenzentrumsarchitektur insgesamt, die wird sich durch den Einzug von Quantencomputern in die Rechenzentren ganz massiv verändern. Gegenwärtig werden da gerade hybride Cloud-Systeme aufgebaut, sodass auch der lokale Standort von einzelnen Rechnern in den Rechenzentren eben nicht mehr so die große Rolle spielt.
Die Lage auf dem Quantencomputermarkt, die sieht von außen ein wenig unübersichtlich aus. Das hat auch damit zu tun, dass die Hersteller von Quantencomputern ihre Projekte unter ziemlich großer Geheimhaltung betreiben. Und bevor wir uns die bevorstehenden, doch ziemlich weitgehenden Änderungen in den Rechenzentren anschauen, gibt es zunächst einmal einen Überblick über Angebot und Entwicklungsstand bei den Quantencomputern.
Die Hersteller von Quantencomputern haben volle Auftragsbücher. Der Spezialhersteller D-Wave hat kürzlich erst wieder ein halbes Dutzend Quantenrechner an Militärs- und Forschungseinrichtungen geliefert. Die Fraunhofer-Gesellschaft setzt dagegen auf IBM als Lieferanten und wird demnächst ein Modell der Q-Serie installieren. Und auch die Universität der Bundeswehr hat sich einen Quantencomputer bereits bestellt. Insgesamt hat die Bundesregierung 650 Millionen Euro als Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt, damit der Quantencomputer schneller den Weg in die Rechenzentren schafft. Die Palette der Anwendungen ist groß, zum Beispiel in der Materialforschung. Heike Riehl vom IBM-Labor in Rüschlikon.
Quantencomputer eignet sich besonders auch, Materialien zu berechnen, die Eigenschaften von Materialien zu berechnen. Und auch wenn man in die Industrie schaut, viele Dinge hängen eben von der Qualität von Materialien ab, von der Innovation im Bereich von Materialien. Ob sich das in der Medizin oder im Auto, bei den Flugzeugen, jetzt immer viele Materialien und diese zu verbessern. Und da können Quantencomputer auch helfen dann.
Quantencomputer verwenden Methoden der Quantenphysik, arbeiten also auf der Ebene einzelner Atome. Dadurch ergeben sich ganz neue Simulationsmöglichkeiten. Dr. Federico Carminati, Chief Innovation Officer am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, sieht das so.
Mit dem Quantencomputer können wir etwas tun, was wir ohne ihn wirklich nicht so einfach machen können, nämlich die grundlegende Wechselwirkung der Quantenmechanik zu simulieren. Und das ist genau das, was Feynman sagte. Wir können endlich ein Quantensystem nutzen, um die Quantenphysik zu simulieren.
So können Chemiker und Pharmazeuten neue Medikamente entwickeln, indem sie Moleküle für neue Wirkstoffe mit dem Quantencomputer designen. Dafür ist sogar schon Anwendungssoftware entwickelt worden. Heike Riehl.
Zum Beispiel der Chemiker, der eben die entsprechenden Moleküle finden muss für sein Problem, dann auch seine Software zum Teil, die er heute nimmt, um Moleküle zu designen, noch verwenden kann. Aber die Berechnungen, die dahinter stattfinden, werden dann sozusagen zerlegt und dann auf Quantum Computer losgelassen.
Allerdings fehlt noch ein allgemeingültiges Modell für ein Quantencomputer-Betriebssystem. Das muss auch die Fehlerraten bei Quantenbits möglichst gering halten. Dafür muss das Grundrauschen in den Quantenbits herausgerechnet werden. Dieses Grundrauschen bezeichnen die Entwickler auch als Lärm oder Noise.
Bei den heutigen Berechnungen, bei den Quantencomputern, hat man immer noch sozusagen Noise in den Qubits. Dieser Noise, den versuchen wir natürlich zu reduzieren, aber parallel natürlich auch zu verstehen. Und es gibt eine Methode, das nennt sich auf Englisch Noise Mitigation, Error Mitigation, wo man einen gewissen Fehler in der Berechnung hat. Und diesen Fehler kann ich jetzt in meiner Berechnung auch erhöhen. Da kann ich dann sehen, wie ich einen Einfluss dieser erhöhte Fehler auch auf meine Endresultat hat. Und dann kann ich sozusagen eine Simulation gegen Null machen, dass ich also annehme, da geht gegen Null der Fehler und kann damit auch den Fehler dann aus dem Ergebnis herausrechnen und bekomme somit ein sehr exaktes Ergebnis.
Die Methode funktioniert inzwischen ganz gut. Sie setzt aber ein sauber abgestimmtes Gesamtsystem voraus, in das die Quantencomputer im Rechenzentrum passgenau eingesetzt werden. Diesen Schritt müssen die Entwickler nun angehen.
Ja, und wie dieser methodische Schritt ganz konkret umgesetzt wird, das wirkt sich auch auf die konkrete Rechnerarchitektur in den Datenzentren aus. Bisher setzen die Hersteller ja da eher auf eine Doppelstrategie. Wie sieht die aus, Peter?
Ja, da wird sozusagen eine Art klassische Doppelstrategie sogar gefahren, denn gegenwärtig können Quantencomputer, aber auch entsprechende Simulatoren, die laufen dann auf Supercomputern, in Clouds genutzt werden. IBM beispielsweise hat etwa seine Quantenrechner mit 5 Quantenbits, 20 Quantenbits und 53 Quantenbits in einer eigenen Cloud zusammengefasst. Google nennt den unternehmenseigenen Rechnerverbund in Sachen Quantencomputer dann zwar nicht Cloud, aber die Funktionsprinzipien, die unterscheiden sich bei Google nicht prinzipiell von denen bei der IBM. Und daneben fahren aber auch einige Hersteller ganz klar die Strategie, eben sehr zahlungskräftige oder unter Entwicklungsaspekten sehr interessante Kunden nicht nur per Cloud den Zugang zu einem Quantencomputer zu ermöglichen, sondern den auch wirklich dann im Rechenzentrum beim Kunden zu installieren. Und vermutlich werden beide Wege dann auch noch mehrere Jahre nebeneinander bestehen.
Nun wird ja oft argumentiert, dass Moore's Law im Bereich der Supercomputer nicht mehr gelte, also die Annahme, dass sich die Zahl der Transistoren integrierter Schaltkreise regelmäßig innerhalb von 12 bis 24 Monaten verdoppelt. Leistungssteigerung sei da nur noch von Quantencomputern zu erwarten, die bisherigen Supercomputer also nur noch eine Brückentechnologie?
Ja, das wird immer wieder auf Konferenzen so propagiert, aber das ist eben tatsächlich so eine Propaganda. Und vor allen Dingen auf der internationalen Supercomputerkonferenz in diesem Jahr im Sommer in Frankfurt, da ist das vor allen Dingen von Google sehr stark gestreut worden. Google ist bei der Entwicklung von Quantencomputern mit mehr als 50 Quantenbits auch ganz vorn, muss man sehen. Insofern sind die da auch ein echter Konkurrent zur IBM, aber bei Google weiß man eben auch, dass die Erfahrung von Rechenzentrumsarchitekturen eben bei den klassischen IT-Herstellern liegt. Also da hat Google Nachholbedarf. Und deshalb wird aus dieser Ecke natürlich sehr stark von einem Übergang der Transistorentechnik zur Quantenmechanik argumentiert. Fragt man dann die Entwickler und Leiter der großen wissenschaftlichen und kommerziellen Rechenzentren, dann gehen die allerdings davon aus, dass Quantencomputer zunächst die wissenschaftlichen Rechenzentren dadurch verändern, dass sie dort eben integriert werden. Also die bisherigen Supercomputer, die bleiben durchaus noch da und bestehen. Quantencomputer sind eben auch noch so eine Spezialanwendung. Einige Jahre danach wird dieser Prozess dann eben auch in den rein kommerziellen Rechenzentren stattfinden. Und die Entwicklung dürfte nach Erwartung der meisten Experten ähnlich verlaufen, wie sie jetzt bei den Systemen verläuft, die mit Algorithmen maschinellen Lernens und anderen KI-Technologien arbeiten. Da wurden auch zunächst die Akzeleratoren in den wissenschaftlichen Rechenzentren aufgesetzt und dann sickerten die so langsam in die kommerziellen Rechenzentren durch. Und bei dem Stand sind wir ja heute auch.
Peter, wie sieht es denn mit standardisierten Programmiersprachen für Quantencomputer, für Compiler und Ähnlichem aus?
Die stehen tatsächlich sehr, sehr weit auf den ganzen Konferenzprogrammen. Und das ist auch neu. Und diese Entwicklung wird durch den Einzug in die Rechenzentren dann auch wesentlich beschleunigt werden. Aber die Maschinenprogrammierung, die wir im Augenblick bei den Quantencomputern noch haben, die wird den Einzug in die Rechenzentren auch erstmal einige Jahre lang begleiten.
Quantencomputer ziehen in die Rechenzentren ein. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.